Ich bete noch einmal. Jesus Christus, ich danke dir dafür, dass du das Lamm Gottes bist, wie wir es eben gesungen haben. Du bist derjenige, der sich geopfert hat für uns. Das hört sich ja alles so ein bisschen komisch an, aber was dahinter steckt, die Wahrheit, die dahinter steckt, bedeutet, dass wir in Gemeinschaft mit Gott leben können, um deinetwillen. Und ich möchte dich bitten, dass das wirklich immer wieder von neuem vom Kopf ins Herz rutscht und dass wir es verinnerlichen können. Und jetzt bitte ich dich, dass du zu uns redest, durch die Bibelstellen und auch das durch, was ich vorbereitet habe, damit das auf jeden Fall deinem Willen entspricht. Amen. Ich kann mich noch sehr gut an das Gefühl erinnern. Da stand ich also und dann habe ich diesen innerlichen Drang gehabt, ein unausgesprochenes Gebet, dass sich doch bitte der Boden unter mir auftut und mich verschluckt. Oder als ich merkte, dass ich das, was ich eben gerade meinem damals besten Freund, den ich ungefähr so lange kenne, wie ich lebe, etwas gesagt habe, was er nicht hören wollte, was er auch nicht verstanden hat und was auch nichts verändert hat. Daran kann ich mich auch noch ganz gut erinnern. Vielleicht hat sich doch was verändert, und zwar meine Zurechnungsfähigkeit in seinen Augen. Also das kann schon sein, dass sich das geändert hat. Und wisst ihr, wer schuld an diesen beiden Dingen ist? Jesus. Definitiv ist Jesus daran schuld. Ich kann mich auch noch an dieses Gefühl erinnern, ich sollte jetzt eigentlich schon, aber ich mag nicht. Ich mag einfach nicht. Da hat sich so ein schlechtes Gefühl, ein schlechtes Gewissen in mir ausgebreitet. Eigentlich sollte ich doch, und auch an diesem schlechten Gewissen und schlechten Gefühl war Jesus schuld. Ganz sicher sogar. Ich kann mich aber auch an dieses Gefühl erinnern, erledigt. Das ist jetzt erstmal erledigt. Hauptsache vorbei. Oder die machen das schon, ich unterstütze das sogar durch finanzielle Zugaben und dann habe ich das erledigt und kann einen Haken dran machen. Daran kann ich mich auch ganz gut erinnern. Und so ähnlich habe ich das auch in unserem Hauskreis erzählt am Donnerstag. Und dann hat jemand gesagt, und da habe ich gefragt, wisst ihr, wovon ich spreche? Und eine Person hat das sofort gewusst. Sofort. Weil sie genau diese Momente und diese Gefühle kennt, wie ich sie beschrieben habe. Evangelisation. Evangelium kommt von gute Nachricht. Das bedeutet das Wort einfach. Und Evangelisation bedeutet einfach nur Weitergabe der guten Nachricht. Das hat nichts mit Christianisierung zu tun, wo die Leute gezwungen wurden, dem christlichen Glauben durch eine Zwangstaufe beizutreten, sondern hier geht es um Überzeugung, um Freiwilligkeit, zumindest bei denen, die man erreichen will. Und wieso ist Jesus schuld? Wieso konnte ich das hier eben so sagen, ohne schlechtes Gewissen? Weil Jesus gesagt hat, Gott hat mir alle Macht gegeben im Himmel und auf der Erde. Geht nun hin zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Er hat also diesen Druck aufgebaut. Er ist schuld daran, dass ich so gefühlt habe. Eben haben wir ja ein Lied gesungen. Ich weiß nicht, ob euch das bewusst war, ob ihr alle bewusst mitgesungen habt. Ich will, in deinem Licht will ich wandeln und deinen Willen tun. Das heißt ja, Jesus hat gesagt, geht nun hin zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Und alle, die es gesungen haben, deinen Willen will ich tun, die sind dabei, würde ich mal sagen. Also ich spreche bei diesem Vers vom Missionsbefehl. Man könnte auch sagen Evangelisationsbefehl. Das geht auch. Geht hin und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Die Erde sollte damals aufgehen unter mir und mich verschlucken, weil wir mit unserer Wahnsinnsjugendgruppe, 20 Leute ungefähr, in der Hauptverkehrsfußgängerzone da standen, in Bielefeld, Samstagmorgen, die war proppevoll und haben christliche Lieder gesungen, die wir ziemlich gut fanden. Nur wir fanden die ziemlich gut, sonst niemand. Das Leben strömte an uns vorbei. Manche haben den Kopf geschüttelt, es gab also Reaktionen, aber ansonsten nichts. Und ich habe immer nur gebetet, oh, hoffentlich sieht mich niemand, der mich kennt. Das stimmt wirklich, das war so schlimm. Und ich habe gedacht, warum mache ich das eigentlich hier? Und der Grund war, weil ich dachte, ich muss das tun. Wir hatten einen evangelistischen Ansatz. Es gab keine Reaktion jemals in den Jahren, in denen ich das mitgemacht habe, auf diese Gesangseinsätze. Das kann natürlich auch an mir gelegen haben. Also, mein bester Freund, damaliger bester Freund, der hat mich nicht gefragt, warum Jesus am Kreuz gestorben ist. Der hat mich auch nicht gefragt, was das mit ihm zu tun haben könnte. Ich habe es ihm einfach so mal erzählt. Das hat ihn nicht interessiert. Ich weiß noch genau, wie er dann sagte, nachdem ich den ganzen Weg der Menschen von Gott weg, wieder zurück beschrieben hatte, kurz und knapp und sehr anschaulich. So, und was machen wir jetzt? Wir haben überhaupt nicht zugehört, da rein, da raus. Es ist nichts hängen geblieben. Schlechtes Gewissen hatte ich, als meine damalige Gemeinde beschlossen hatte mit einem Missionswerk, dass es, ich weiß nicht, ich darf nicht so viel böse sein, also das vielleicht noch gibt, ich weiß es wirklich nicht. Die sind von Haus zu Haus gegangen, haben geklingelt, um den Menschen ein Gespräch über Jesus aufzuzwingen. Und die wollten da mitmachen, oder wir haben da mitgemacht. Ich konnte aber nicht. Ich hatte dann einen anderen Termin. Aber geblieben ist die schlechte Gewissen. Ich habe aber gespendet. Damit war ich ja auch dabei sozusagen. Und dann haben die das gemacht für mich, weil ich konnte ja nicht. Und dann ist aber trotzdem dieses schlechte Gewissen geblieben. Als wir eine Evangelisationsveranstaltung mit dieser Gemeinde durchgeführt haben, alle 2 Jahre haben wir das gemacht, in einer Schulaula, da kannte ich alle Leute, die abends da waren. Ich war jeden Abend da übrigens. Und die Gemeinde auch. Sonst niemand. Aber als das vorbei war und wir viel Geld dafür bezahlt haben, konnten wir einen Haken machen. 2 Jahre Ruhe. Erstmal erledigt. Evangelisation ist für 2 Jahre erledigt. Vielleicht versteht ihr, warum Evangelisation für mich negativ belastet war. Das wollte ich mal rausschälen. Und ich habe festgestellt, dass ich nicht der Einzige bin, dem es so geht. Vielleicht ist das unsere Generation. Vielleicht liegt es daran. Heute wird das ja gar nicht mehr so unbedingt gemacht. Vielleicht lag das auch in der Gemeinde, aus der ich komme. Das kann schon sein. Aber es hat sich bei mir geändert. Das, so viel kann ich schon mal vorwegnehmen. Als wir einmal im Gemeinderat darüber sprachen, da war eine andere Person, die bei dem Wort Evangelisation, man konnte es fast sehen, also da war sofort alle Nackenhaare stellten sich auf und dachten, das ist das, was? Was hast du vor? Und hat genau diese Bilder im Kopf gehabt, wie ich sie auch beschrieben habe. Das Problem ist nur, das steht ja hat Jesus ja nun mal gesagt, ne? Das steht ja in der Bibel. Der Missionsbefehl, der Evangelisationsbefehl. Und da wir ja Gottes Willen tun wollen, haben wir da irgendwie eine Spannung. Und zu allem Überfluss steht das sogar noch im Auftrag unserer Gemeinde. Da steht das auch noch drin. Vor 2 Wochen waren wir mit dem Gemeinderat auf einer Klausurtagung und das Thema lautete Evangelisation. Und zwar nicht ohne Grund. Wir haben nämlich als Ältestenkreis dieser Gemeinde, also als Leitungskreis der Gemeinde, beschlossen, wir möchten das gerne in den Fokus rücken für dieses Jahr. Ich habe das extra heute nicht als Thema genommen, weil ich Angst hatte, dass Leute dann nicht kommen. Das meine ich ganz ernst. Ich hatte Angst, wenn das hier steht, dass eigentlich, oh, ich bleibe zu Hause. In den Zielen unserer Gemeinde für 2017 steht, wir möchten 2017 eine Gemeinde sein mit einer natürlichen evangelistischen Leidenschaft. Das hört sich super an. Was heißt das denn? Wir haben viel besprochen auf dieser Klausurtagung und sind immer wieder an diesem Begriff hängen geblieben. Evangelisation. Und weil auch nachdem wir da schon lange drüber gesprochen haben, bei jedem andere Bilder, andere Definitionen im Kopf hochkamen, Erfahrungen, haben wir gesagt, wir müssen das irgendwie mal neu definieren, damit wir dasselbe Bild vor Augen haben, wenn wir dieses Wort fällt, dass wir verstehen, was wir damit meinen. Und so ist es dazu gekommen, als wir eine Definition gesucht haben, die es klarer macht, haben wir gesagt, irgendwann aufgeschrieben, Evangelisation bedeutet für uns Botschafter der guten Nachricht von Jesus sein. Bewusst oder unbewusst hatten wir dabei natürlich einen Bibelvers im Kopf, und zwar 2. Korinther 5, Vers 20. So sind wir nun Botschafter an Christi Statt, denn Gott ermahnt durch uns, so bitten wir nun an Christi Statt, lasst euch versöhnen mit Gott. Was heißt das für uns? Ich habe 5 kurze Punkte. Erwartungen zum Thema Botschafter sein. Erwartung, Missverständnis, Repräsentant, Botschaft und Motivation. Erwartungen, das habe ich ja schon fast in der Einleitung abgehandelt. Evangelisation hört sich, glaube ich, aber so könnte man es vielleicht ganz grob sagen, viel stärker in unseren Ohren nach, ich mache etwas an, als ich bin etwas. Evangelisation kommt so schnell zur Aktion und bleibt nicht bei dem Sein. Dabei steht ja in diesem Vers, wir sind Botschafter. Nicht wir handeln als Botschafter, sondern wir sind Botschafter an Christi Stadt. Und nur wenige Verse vorher beschreibt Paulus, wie ein Mensch dazu wird, wie ein Mensch Christ oder Christin wird. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Und dann steht dahinter, direkt dahinter, hinter diesem berühmten Vers, das alles ist von Gott. Dass jemand neu geworden ist, das ist von Gott. Da ist etwas Göttliches in uns geschehen, wenn das passiert ist. Dann ist er, so beschreibt Paulus das dann weiter, dann ist er für uns zur Sünde geworden. Darüber habe ich ja letzte Woche einiges gesagt. Und dann haben wir nicht die Gerechtigkeit bekommen, sondern dann sind wir zur Gerechtigkeit geworden. In allem, was wichtig ist für die Beziehung zu Gott, ist Jesus an unserer Stelle getreten. In allem, was wichtig ist für unsere Beziehung zu Gott, ist Jesus an unsere Stelle getreten. Als wir im Hauskreis darüber sprachen, dann sagte eine Person, Botschafter sein hört sich für mich schon viel besser an als Evangelisation. Also schon mal einen Schritt geschafft, finde ich. Wir haben im Gemeinderat auf der Klausur festgehalten, wir möchten gerne die Motivation zur Evangelisation steigern, wir möchten gerne den Druck nehmen und die eigenen Stärken fördern. Habe ich nochmal gelesen, hört sich auch gut an. Tommy aufgeschrieben, gut gemacht. Machen wir. Und warum ist das nötig? Weil da einfach so viel falsch gelaufen ist. Weil mit der Aufforderung Jesu ganz viel Druck aufgebaut wurde und weil einfach falsche Erwartungen entstanden sind. Mein zweiter Punkt, Repräsentant, Botschafter. Ich weiß nicht, ob ihr diese Aufkleber kennt an Firmenwagen. Dann steht da, gefällt Ihnen unser Fahrstil? Und dann kannst du anrufen. Habt ihr die schon mal gesehen, diese Aufkleber? Total gut. Wenn man dann da anruft, sie erhöhen den Druck etwas für den Fahrer, der mit diesem Auto unterwegs ist, ordentlich zu fahren. Denn sonst könnte sich ja jeder beschweren, weil die Nummer ja draufsteht. Ich habe mir vorgestellt, wie also so ein Firmenwagen von Elektroqueering unterwegs ist und durch die Gegend fährt, dann ist dieses Auto, egal wo es ist, ein Teil der Firma. Dann steht das Auto, egal wo es steht und was es tut, für die Firma. Dann ist, wenn der Falschpark und alle Fahrradfahrer sich aufregen drüber, dann wird der Firmenname immer mit diesem Ärger verbunden sein. Und wenn es freundlich alle Fahrradfahrer vorbeilässt, genau umgekehrt. Ihr kennt das natürlich auch in anderen Zusammenhängen. Ich komme im Namen von so und so. Oder ich bin hier als Vertretung für so und so. Kennt man, oder? Wenn man irgendwo ist. Wenn wir uns mal richtige Botschafter anschauen, dann wird das noch deutlicher. Wenn ich zum Beispiel beschließe, die amerikanische Botschaft in Berlin zu betreten, dann betrete ich, wenn ich das Gelände betrete, die USA in Berlin. Dann gelten dort die Gesetze der USA. Dann ist da nicht mehr die deutsche Polizei zuständig. Die darf da nichts machen. Die Botschafter, die es da gibt in jedem Land, die sprechen für das Land. Sie sollen die Kultur, ich habe es nachgelesen, die Geschichte, ihre Werte und ihre Meinung vermitteln. Sie müssen ein diplomatisches Geschick haben und, ganz wichtig, sie können die Sprache des Landes, in dem sie leben. Sonst wird das mit der Vermittlung ja auch unglaublich schwer. Sie sind Abgesandte. Und wenn wir als Menschen, die an Jesus Christus glauben, als den auferstandenen Sohn Gottes Botschafter sind, dann gilt das im Prinzip genauso für uns. Dann sind wir Abgesandte in dieser Welt, in der wir leben. Unserer Umgebung. Dann sind wir hier an seiner Stelle. Dann sind wir hier an der Stelle von Jesus, hier, an diesem Platz. Da, wo ihr jetzt seid, wo ihr in der Schule, am Studium oder am Arbeitsplatz seid, wenn ihr zu Christus gehört. So wie er am Kreuz an unserer Stelle hing. Diesen Tod, diese Trennung von Gott, die wir eigentlich verdient hätten, da hat er unseren Platz eingenommen und das tun wir heute hier für ihn. Ich lese diesen Text mal im größeren Zusammenhang vor und achtet mal darauf, wie oft das vorkommt, wie dieser Rollentausch, wie häufig das vorkommt. 2. Korinther, Vers 17, ihr könnt das gerne in euren Bibeln mitlesen. Wenn jemand zu Christus gehört, gehört er schon zur neuen Schöpfung. Das Alte ist vergangen, seht doch, etwas Neues ist entstanden. Das alles kommt von Gott. Durch Christus hat er uns mit sich versöhnt. Und er hat uns den Dienst übertragen, die Versöhnung zu verkünden. Ja, in Christus war Gott selbst am Werk, um die Welt mit sich zu versöhnen. Er hat den Menschen ihre Verfehlungen nicht angerechnet und uns hat er sein Wort anvertraut, das Versöhnung schenkt. Und jetzt geht's los. Wir treten also anstelle von Christus auf. Es ist, als ob Gott selbst die Menschen durch uns einlädt. So bitten wir anstelle von Christus, lasst euch versöhnen. Gott hat Christus, der von keiner Sünde kannte, der keine Sünde kannte, an unserer Stelle als Sünder verurteilt. Denn durch Christus sollen wir vor Gott als gerecht dastehen. Wir sind abgesandt, gehören eigentlich zu Gott und vertreten seine Werte, seine Kultur und seine Anliegen. Wir sprechen die Sprache der Menschen um uns herum, mit denen wir zu tun haben. Und dass damals in meinen Erfahrungen Evangelisation so oft schiefgelaufen ist, liegt genau daran, dass ich das nicht getan habe. Ich habe nicht die Sprache der Menschen gesprochen, die ich erreichen wollte. Es lag sicherlich auch an der Form, wie die gute Nachricht von Jesus weitergesagt wurde. Und ein wichtiger Punkt, ich selbst war ja nicht überzeugt. Das war nichts, was aus mir heraus schien. Das war nichts, was aus mir heraus wollte, weil ich selbst sagte, das ist genial. Das ist so genial, was Gott für mich getan hat. Und das will ich unbedingt mit anderen teilen, so wie das wohl wäre, wenn mir irgendwas anderes Gutes passieren würde. Aber in dem Text steht, wir sind Botschafter. Und die Frage lautet also eigentlich nur, wie füllen wir diesen Platz aus, den wir haben? Wer an Christus glaubt, ist Botschafter, ist Botschafterin. Wie füllen wir diesen Platz aus? Vielleicht, wenn wir über den nächsten Punkt nachdenken, Botschaft, die gute Nachricht. In dem Bibeltext kam das ja ein bisschen genauer, nicht wahr? Wir treten also anstelle von Jesus auf, um diese Botschaft der Versöhnung zu verkünden. Das Wort, das er uns anvertraut hat, das Versöhnung schenkt. Die Botschaft, die wir verkünden sollen, lautet also, lasst euch versöhnen. Jetzt habe ich mir aber vorgestellt, ich stelle mich in Kiel in die Fußgängerzone und rufe die Menschen zu, lasst euch versöhnen mit Gott. Ist ja auch eine schwierige Konstruktion, so ein passiver Imperativ. Ne? Lass dich versöhnen, es bleibt eine Bitte. So wie Jesus immer nur eingeladen hat, sollen wir an seiner Stelle diese Bitte, diesen Wunsch aussprechen. Wir singen gleich noch einen alten Schlager, auch ungefähr aus dieser Zeit übrigens. Wie ein Fest nach langer Trauer. So ist Versöhnung. Einige werden es kennen und lieben. Wenn ich das Lied singe, dann fällt mir immer dieses Fest ein, als der verlorene Sohn nach Hause kommt. Dann kommt er also nach Hause, dann gibt es keine Trennung mehr zwischen dem Vater und dem Sohn, sie sind wieder zusammen und der Sohn hat echt Mist gebaut, hat sich bewusst von der Gemeinschaft mit Gott getrennt und kommt wieder und der Vater sagt, komm, Schwamm drüber, erstmal Party. Das wäre etwas verkürzt. Wenn die Juden einen ihrer höchsten Feiertage feiern, Yom Kippur, dann das große Versöhnungsfest, dann geht diese Versöhnung immer etwas voraus. Eine umfängliche und sehr groß ritualisierte Reue, Buße. Versöhnung hat ein Vorboten. Damals hat man so einen Sündenbock genommen, also einen richtigen Stier, und also im Alten Testament, und die Sünden sozusagen symbolisch auf den gelegt und den dann in die Wüste geschickt. Daher kommt dieses Wort Sündenbock. Ziegenbock. Was habe ich gesagt? Stier, nein, Ziegenbock, ja, Sündenbock, ja, richtig. Und im Neuen Testament hat Jesus die Stelle des Sündenbocks eingenommen. Ein für alle Mal. Dass all das, was uns von Gott trennt, auf ihm gelandet und er ist dann wahrhaftig durch die Hölle gegangen. Aber wisst ihr, wie die erste Predigt von Jesus lautete, die uns hier festgehalten wurde? Tut Buße und kehrt um. Tut Buße, Reue, keine Versöhnung ohne Reue und Buße. Der verlorene Sohn hat tatsächlich gesagt, als er nach Hause kam, bevor der Vater ihr etwas sagen konnte, ich habe gesündigt, ich habe mich getrennt von dir, Vater, und von Gott. Und es tut mir leid. Und dann ging alles seinen Weg, auch das mit der Party. In der Basisbibel lesen wir, wir treten also anstelle von Christus auf. Es ist, als ob Gott selbst die Menschen durch uns einlädt. Und Luther hat übersetzt, so sind wir nun Botschafter an Christi Stadt, denn Gott ermahnt durch uns. Bleibt mal erstmal hängen, wie der eine sagt einladen, der andere sagt ermahnen. Und letztendlich muss man sagen, dass sie tatsächlich im Prinzip das Gleiche meinen. Wir laden ein zur Buße, ein eindringliches Einladen dazu, sich versöhnen zu lassen. Okay, Motivation. Ich habe ja ein Büro zu Hause, dann sehe ich immer auf der Straße, ob die Paketdienste kommen und die sind sehr unterschiedlich. Manche, die erkennt man von außen nicht, andere sind gelb, die erkennt man gut und braun und so. Und manchmal schmeißen die einen Zettel ein, dass das abzuholen ist, obwohl ich da bin. Manche grüßen nicht mal. Und bei manchen habe ich wirklich den Eindruck, Hauptsache erledigt. Hauptsache das Paket ist abgegeben. So war das bei mir wirklich. Als ich meinem Freund das damals gesagt habe, hier, so kommst du in den Himmel, da habe ich ihm im Prinzip ein Paket in die Hand gedrückt, das er nicht haben wollte. Aber ich habe es abgeliefert. Ich konnte da einen Haken hintermachen. Der weiß Bescheid. Ich habe es abgeliefert. Meine Motivation war Hauptsache erledigt. Wisst ihr, warum Jesus vor dem Kreuz nicht Stopp gerufen hat? Ich widerrufe. Wisst ihr, warum Jesus nicht gesagt hat, lasst mich bitte jetzt in Ruhe, ihr vielen Menschen, das nervt mich, ich brauche mal ein bisschen Abstand? Weil der die Menschen so geliebt hat. Weil er unbedingt alles wollte, damit diese Beziehung zwischen Gott und dem Menschen wieder in Ordnung kommt. Dieses Kreuz ist ja ein tolles Symbol, ne? Habe ich gelesen gerade die Woche. Der Querbalken zeigt die offenen Arme Jesu. Und der Längsbalken zeigt das, was Jesus hergestellt hat. Die Verbindung von oben nach unten, von Gott zu uns. Ein tolles Symbol. In ein paar Verse vorher, im Vers 10, schreibt Paulus, wir müssen alle einmal vor dem Richterstuhl Jesu sitzen. Und dann lautet die Frage, gehörst du zu Gott oder gehörst du nicht zu Gott? Und dann geht es weiter in dem Text und dann steht da, und deswegen, weil das einmal so sein wird, deswegen suchen wir Menschen für Christus zu gewinnen. Der Grund also, andere Menschen zu suchen, ist, weil irgendwann kommen wir sowieso mal zu Jesus. Und dann wird es diese Frage geben, kennst du den, gehörst du zu dem oder nicht? Und in Vers 14 schreibt er, die Liebe Christi, die drängt uns, diese Botschaft rauszuhauen. Weiter zu sagen, ohne Liebe, eigene Überzeugung und Begeisterung geht Evangelisation, Botschafter sein, eigentlich nicht. Er muss selbst überzeugt sein, ob das jetzt aus Dankbarkeit ist, ob das aus einer ganz tiefen Beziehung, die ich zu Gott habe, ist, oder ob das einfach aus einem Status ist, dessen ich mir bewusst bin. Das kann man ja nicht nur in Emotionen festmachen. Ist eigentlich egal, aber wenn ich das tue, weil andere das von mir wollen, da werde ich niemals ein Glaubenstäter sein, also nie jemand sein, der das wirklich aus Überzeugung tut. Mein letzter Punkt geht ganz schnell. Wie tun wir das? Methoden oder Missverständnisse der Methoden. Ich habe das schon gesagt, Evangelisation hat immer so schnell etwas mit Aktionismus zu tun und das ist auch nicht verkehrt. Aber es ist niemals das Erste. Das Erste muss etwas anderes sein. Früher gab es riesige Versammlungen, wo Stadien gefüllt wurden, bloß weil jemand kam, um über Gott zu reden. Das wird man heute wahrscheinlich nicht so wiederholen können. Es muss etwas sein, zu dem wir auch stehen. Eine Form, die uns gefällt, mit der wir etwas anfangen können, zu der wir ein Ja haben. Aber erst wenn unsere Beziehung zu Gott wirklich geklärt ist und wenn wir das gut finden, dann kann man über die Aktion reden. Oder vielleicht ist es ganz anders, die Aktion. Einer meiner Lieblingsversen der Bibel steht in Kolosser 3, Vers 17. Und da steht, und alles, was ihr tut mit Worten und Werken, das tut im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott, dem Vater, durch ihn. Mein ganzes Leben ist ein Gottesdienst. Das lesen wir im Römerbrief ja auch noch. Wir gelten als vor Gott als gerecht, weil wir zu Jesus gehören. Wir sind schon Botschafter. Dann müssen wir das eigentlich nur noch leben. Und wenn wir das leben, ganz natürlich, mit einer Leidenschaft für Christus, dann wird das die leidenschaftliche, natürliche Evangelisation sein. Ihn gut kennen und dann an dem Ort, wo wir gerade sind, auch entsprechend leben, ohne Krampf, ohne Druck, aber mit Liebe und Nähe. Ich würde heute vielleicht die Definition noch ein bisschen ergänzen zu dem, was wir im Gemeinderat gemacht haben. Evangelisation bedeutet sicherlich, dass wir Botschafter sind, aber auch Botschafter heißt, lebe deinen Glauben dort, wo du bist, ohne Furcht. Wenn dann jemand sagt, hey, das ist Willi, den kenne ich, der spielt Fußball, der versucht Fußball zu spielen, der geht gerne ins Kino laufen, aber weißt du was? Der gehört zu Jesus. Wenn Leute mich kennenlernen, dann können sie das nicht wissen. Ein Tipp gebe ich euch noch, bevor ich aufhöre. Fangt an, dafür zu beten, dass ihr Gespräche über euren Glauben habt, die ihr nicht beginnt. Die andere beginnen, weil sie Fragen haben. Das ist einfach angenehmer, dann darüber zu reden. Und dass Gott euch Weisheit schenkt, das Richtige zu sagen. So ist Versöhnung, dass ich im Einklang mit Gott lebe. Ich bete noch einmal. Lieber Vater, ich danke dir so sehr, dass Jesus hier auf diese Erde kam und alles getan hat, bis zum Ende, damit es zu dieser Versöhnung kam. Kommt, immer wieder neu. Und ich möchte dich bitten, dass diese Versöhnung aus uns herausstrahlt, wie ein Licht, das wir nicht verbergen können, wie Salz in der Suppe. So siehst du uns hier in dieser Welt. Und ich möchte dich bitten, dass wir das erleben können, dass wir uns aufmachen auf ein spannendes Abenteuer hier in Kiel, an den Orten, wo wir sind. Natürlich unseren Glauben leben und dann erleben, was du dazu tust. Danke, dass wir deine Botschafter sein dürfen und hilf uns, diesen Platz auch auszufüllen. Amen.